Jacques Delors. He was the architect of the single market and the euro, but he always thought that economic integration was not enough. In his own words, Europe needs a soul.
Das war Ursula von der Leyen, die den ehemaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors zitierte. Europa braucht eine Seele. Ein anderer, der ebenfalls findet, dass Europa eine Seele brauche, ist Johannes Lindner. Johannes Lindner ist unser jetzt ehemaliger Co-Direktor des Jacques Delors Centers in Berlin, der nach 3 Jahren an unsere Spitze zurück an die EZB in Frankfurt geht. Johannes verlässt uns und Berlin zu einem Zeitpunkt, an dem Europa vielleicht wichtiger ist denn je. Gleichzeitig aber auch schwächer erscheint denn je. Darüber und was es nun braucht, um Europa wieder groß zu machen, darum geht es in dieser Folge von EU2Go, der letzten mit Johannes. Hallo Johannes.
Hi too.
Johannes, wir stehen jetzt am Herbstanfang, 3 Jahre nach deiner Ankunft in Berlin und kurz bevor du wieder zur Europäischen Zentralbank zurückgehst. Und ich habe es gerade gesagt, die EU erscheint geschwächter denn je. Wirtschaftlich abgeschlagen, fortlaufend von Donald Trump gedemütigt und zu behäbig, um auf die Herausforderungen unserer Zeit adäquat zu reagieren. Johannes, du hast in den letzten Wochen, genau wie wir alle, viel über den Zustand der EU reflektiert und wo sie eigentlich steht. Wie desolat ist denn die Lage?
Ja, vor 3 Jahren kam ich nach Berlin und das war kurz nach der Zeitenwende-Rede. Und der damalige Bundeskanzler erklärte, Europa ist unser Handlungsrahmen. Und nur wenn wir das verstehen, werden wir den Herausforderungen unserer Zeit begegnen können. Und da war ich echt begeistert und voller Tatendrang und dachte jetzt, das ist der Moment für Europa und Berlin, auch als der Ort, wo es bedeutsam ist und wo Europa gestaltet wird. Heute, 3 Jahre später, verlasse ich Berlin schon mit gewissen gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass die Argumente für eine weitere europäische Integration stärker sind denn je. Und ich glaube auch, dass Berlin wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine wichtige Rolle spielen kann als vor 3 Jahren. Ich denke, der anhaltende Krieg in der Ukraine, die wachsende Stärke von Chinas und auch den Rückkehr von Donald Trump zeigen deutlich, was für eine äußere Bedrohung für unsere Sicherheit, für unser Wohlstand und Demokratie besteht. Ich bin auch an sich zuversichtlich, was die neue Regierung betrifft und deren Anspruch, europapolitisch zu gestalten. Und ich denke, dass wir auch in den 3 Jahren als Jacques Delors Center einiges für die europapolitische Debatte beitragen konnten. Aber gleichzeitig sind die Hoffnungen, mit der ich vor 3 Jahren nach Berlin gekommen bin, die sind in der Form, haben die sich nicht bewahrheitet. Oder würde ich schon sagen, dass der Fortschritt im Bereich der europäischen Integration sehr viel langsamer vorangegangen ist, als ich das gehofft hätte. Und es liegt nicht daran, aus meiner Sicht, dass wir nicht Vorschläge haben, wie man weiter vorangehen kann. Wir haben mit den Plänen von Mario Draghi, aber auch den Plänen von Enrico Letta, glaube ich, schon gute Analysen und konkrete Pläne, auch Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit. Aber was ich vermisse, ist schon der politische Ehrgeiz, diese jetzt entschlossen zu diskutieren und dann auch umzusetzen.
Ja, Diskussionen gab es zu diesen Berichten ja eigentlich zur Genüge im letzten Jahr, aber es hat sich halt nicht so viel getan. Woran liegt das denn?
Es gibt schon viele Hinweise und Referenzen, die zu Draghi und Letta gemacht werden oder auch zu den Ideen einer Vertiefung im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber ich glaube, so der Ansatz, mit dem wir Europa voranbringen, den müssen wir einfach nochmal überdenken, weil es immer so diese Hoffnung ist, die nächste Gruppe oder die nächste Generation von Europapolitikern, die wird jetzt irgendwie, und nationalen Politikern, die wird jetzt Europa gestalten, die wird jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden. Oder es kommt jetzt die entscheidende Krise, die katalytisch quasi den großen Integrationsschritt bringt. Und ich glaube, das reicht nicht aus, weil es schon strukturelle Hindernisse gibt, die uns letztlich zurückhalten. Und das sind aus meiner Sicht erstens die Tatsache, dass wir doch im Bereich der nationalen Politik echt volle nationale Agenten haben, in denen Europapolitik und die Diskussion für europapolitische Strategien, auch langfristige Strategien, häufig runterfallen. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir mit den wirklich vielen verschiedenen Krisen, die wir jetzt gehabt haben, auf die wir auch europapolitisch schon reagiert haben, aber dass diese Krisen letztlich die nationalen Politikerinnen und Politiker irgendwie auch müde gemacht haben und ausgelaugt hat und dass diese Bereitschaft, jetzt große Risiken auf der europäischen Ebene einzugehen, dass die eigentlich geringer geworden ist. Und drittens glaube ich schon, dass es eine Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung gibt, zu sagen, ja, eigentlich bräuchten wir ein stärkeres Europa, Aber irgendwie fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger irgendwie auch weit weg von den Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, und haben auch einen Zweifel, ob wirklich dann die EU so richtig quasi liefern kann. Und das alles findet ja statt vor dem Hintergrund, dass wir gleichzeitig einen Anstieg des Populismus sehen. Ein Populismus, der sowohl sich auf europäischer Ebene artikuliert, im Europäischen Parlament und im Rat, als auch ganz stark natürlich auf nationaler Bühne.
Ja, gerade das Letzte, was du erwähnst, ist ja auch ein Problem, über das wir am Jack Delors hinter sehr viel nachdenken und über das ich auch mit meinem Kollegen Janik Janssen sehr viel nachgedacht habe im Sommer. Und ich würde auch sagen, das ist ein riesiges Problem. Also einerseits diese zunehmende Zersplitterung der politischen Landschaft, die irgendwo auch zu einer zunehmenden Gefahr der Handlungsunfähigkeit führt. Ja. Aber auch andererseits die Versuche, die wir sehen, irgendwie Außenrechtsparteien klein zu halten, indem man ihre Position übernimmt. Das sieht man irgendwie an der Migrationspolitik, an der Klimapolitik. Und ich weiß schon, was du sagen wirst, Johannes, das ist irgendwie Teil der Politisierung der EU. Und ja, ne, je nach Wahlen müssen wir dann auch, ne, dann ist das auch einfach der Lauf der Politik, wenn sich bestimmte Bereiche nach rechts verschieben. Aber wir sind schon etwas besorgt, quasi, wenn wir uns angucken, wie teilweise diese Politik eben nicht mehr in der demokratischen Mitte gemacht werden.
Ich stimme da weitgehend mit dir überein, Tu. Was ich so sehe und was mir Angst macht, ist so eine Art Teufelskreis. Es entsteht so das Gefühl, naja, die Niederlage gegenüber den Populisten ist irgendwie unvermeidlich. Und oft höre ich auch, dass quasi aufgrund der populistischen Bedrohung können wir keine großen Schritte jetzt bezogen auf Europa, stärkere drittes Europa unternehmen. Doch meine Befürchtung ist, indem wir uns eben nicht trauen, solche größeren Schritte zu gehen, liefern wir ein Stück weit wieder die Munition, mit denen die Populisten dann weiter wachsen. Und es wird dadurch dann quasi, sind wir selber diese Dynamik der Unvermeidlichkeit schaffen.
Ja, also es ist ja auch, je mehr sich die demokratische Mitte dann von rechts treiben lässt, desto mehr limitiert sie natürlich irgendwo den eigenen Handlungsspielraum. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn aus dieser Dynamik, die du gerade beschreibst, wieder raus? Also was braucht es denn, damit Europa wieder vorankommt?
Ja, ich habe da auch jetzt keine quasi Blaupause, die ich komplett durchdacht und durchkomponiert habe schon. Aber gerade jetzt auch nochmal über den Sommer und vor dem Hintergrund, dass ich das Jacques Delors Center verlasse, habe ich darüber nachgedacht, wie wir eben aus dieser Dynamik oder aus diesem Teufelskreis herauskommen, wie wir den stoppen könnten. Und was ich mir erhoffen würde, wäre so eine Art positiver Kreislauf, der aus verschiedenen Elementen besteht, die sich quasi miteinander oder wechselseitig verstärken könnten. Erster Teil, und du siehst schon, das ist schon auch ein mutiges Konzept, mit dem ich jetzt hier antrete. Der erste Teil ist wirklich zu sagen, wir brauchen eine mutigere Vision. Wir müssen quasi diese konkreten Pläne oder Vorschläge für weitere Integration mit einem klaren Kompass verbinden, wohin die Reise geht. Und das ist vielleicht nicht verwundert, als jemand, der jetzt ja auch vom Jacques Delors Center kommt, da finde ich Jacques Delors Ideen hilfreich. Und er sprach von der Föderation der Nationalstaaten. Und ich glaube, das könnte ein hilfreicher Kompass sein, den wir wahrscheinlich stärker betonen sollten. Er sah, die EU ist eine Föderation mit einem starken Zentrum und auch dieses Zentrum spielt eine ganz wichtige Rolle. Und gleichzeitig lässt er die genaue Entwicklung der Verbindung zwischen National und Zentrum quasi offen und bezeichnet das als eine quasi evolutorische Entwicklung. Aber was trotzdem klar vorne steht, ist diese Idee einer Föderation, dass wir also uns als EU und eine verstärkte, vertiefte Föderation bewegen und damit auch letztlich staatsähnliche Funktionen und eine staatsähnliche Ordnung letztlich auf der einen Seite schon sind und noch weiter werden. Denn auch jetzt hat ja die EU schon quasi staatsähnliche Funktionen, die sie übernommen hat. Und ich würde sagen, man müsste jetzt weitergehen, indem man bewusst sagt, dass weitere Funktionen an die EU delegiert werden müssten und dass sie ihre bestehenden Kompetenzen noch stärker nutzen sollte und eben noch weitere Kompetenzen annehmen sollte. Und ich glaube, dass wir früher vor der Scheitern dieses Verfassungsprojektes eigentlich da auch schon weiter waren, weil wir eigentlich deutlicher davon gesprochen haben, dass es so eine Art staatlichen Aufbauprozess gibt. Und dass wir auch mutiger von so einer ever closer Union gesprochen haben. Und ich glaube, dass es ein Fehler war, dass wir uns auch im Rahmen des Brexits letztlich davon entfernt haben. Und ich glaube, das wird besonders wichtig, wenn wir uns angucken, dass wir in dem Bereich der Sicherheitspolitik und der Verteidigungspolitik eben die EU stärken wollen. Deshalb glaube ich halt, dass der erste Kern, diese mutige Vision letztlich des Bauens einer Föderation, einer Vertiefung einer Föderation ist. Und wenn du erlaubst, würde ich dann noch einen zweiten Punkt dazufügen, der aber aus dieser Vision letztlich auch erwächst. Und das heißt, wenn es staatsähnlichere Funktionen auf der europäischen Ebene gibt, dann brauchen wir auch mehr Politik. Dann brauchen wir einen politischen Raum, wo politische Debatte stärker stattfindet und wo Bürgerinnen und Bürger auch das Gefühl haben, sie haben wirklich einen Einfluss auf dem, was dann in diesem stärkeren Zentrum letztlich auch entschieden wird. Und da glaube ich halt, dass wir sowohl den nationalen als auch den EU-Raum und diese politischen Debatten, die auf diesen beiden Ebenen stattfinden, dass wir die irgendwie stärker noch zusammenbringen müssen.
Und wie würde dann so ein Raum aussehen, in dem diese beiden Ebenen zusammengebracht werden können?
Ich glaube, auf der einen Seite, was ganz wichtig ist, ich hatte das ja am Anfang erwähnt, dass ich sehe, dass das häufig dann in den nationalen Debatten Europa runterfällt. Ich glaube, wir müssen stärker deutlich machen, dass Europa und die europäischen Themen in die nationalen Debatten rein müssen und dass eben auch nationale Politiker diesen zweiten Hut, den sie aufhaben, nämlich dass sie auch Gestalter und Europapolitiker sind, also neben ihrer nationalen Hut eben auch diesem europäischen Hut, dass wir stärker auch diesen nationalen Politikerinnen und Politikern diese Verantwortung verdeutlichen. Aber da glaube ich, das kann nicht von denen allein heraus passieren, sondern das ist auch eine Aufgabe, wo Zivilgesellschaft, Thinktanks, aber eben auch die Wirtschaft eine starke Rolle hat, Europapolitik mehr noch in die nationale Politik reinzuholen. Also ich würde auch noch stärker erwarten, dass die Wirtschaft sagt, hey, wir können einfach viel gewinnen, wenn Europa stärker wird und umgekehrt, wir verlieren viel, wenn Europa geschwächt wird. Und deshalb wollen wir auch, dass die nationalen Themen europapolitisch gedacht werden und auch die Europapolitik stärker national debattiert wird. Das, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger Schritt. Und gleichzeitig würde ich mir erhoffen, dass aber auch nationale Politiker irgendwie verstehen, dass, wenn es darum geht, dass Europapolitik die Erweiterung der nationalen Politik ist, ob es im Bereich Klima, Migration oder Innovation ist, dass sie sich auch noch stärker verstehen als Europapolitiker, die sich Alliierte in den anderen Mitgliedstaaten suchen und damit dann auch so eine Verbindung zu den Debatten auf europäischer Ebene und in den anderen Mitgliedstaaten entwickeln würden. Also dass dieser politische Wettbewerb zwischen nationalen Politikern auch stärker als politischer Wettbewerb auf der europapolitischen Ebene verstanden wird. Aber dazu braucht es natürlich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger auch das Gefühl haben, ihre Stimme auch auf der europäischen Ebene Gewicht hat.
Weil im Grunde genommen gibt es das ja schon. Also wir haben ja das Europaparlament, das direkt gewählt wird. Und dass das einen Unterschied macht, sehen wir ja dieses Jahr. Also nach den Wahlen im Juni 2024 haben wir jetzt das neue Europaparlament. Und da sehen wir ja schon, dass die Wahl einen Unterschied macht, mit was für Politik aus dem Parlament kommt. Also die starke EVP, die da ist, aber auch ein starken von Rechtsaußenparteien, macht ja durchaus einen Unterschied in der Europapolitik, genauso in nationalen Wahlen, die sich dann im Rat widerschlagen. Also was glaubst du, sind denn die Reformen, die diese Verbindung zwischen Wählerinnen und Wählern und europäischer Politik noch weiter verstärken können? Also reden wir hier über nochmal transnationale Listen, das ist ja diese ewig alte Idee, wo alle WählerInnen, egal aus welchem Land, die gleichen Abgeordneten wählen können. Würde das einen Unterschied machen?
Ja. Also erstmal würde ich schon sagen, dass wir auch eine Vertiefung oder Verstärkung der Politisierung jetzt schon sehen und indem wir auch wichtige Entscheidungen auf europäischer Ebene treffen, sehen wir auch, dass das medial stärker ins Bewusstsein gebracht wird, auch in den nationalen Debatten. Also ich denke, dass wir da eine Dynamik schon jetzt sehen und ich würde sagen, wenn wir bewusster und ambitionierter auch europapolitische Vorschläge debattieren, dann würden die Bevölkerung auch noch stärker wahrnehmen. Ey, hier geht's um was und deshalb müssen wir uns da engagieren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auch institutionelle Reformen brauchen und ich glaube, transnationale Listen könnten da ein Schritt sein. Ich glaube, dass nur alleine sie nicht ausreichen werden, sondern was ich mir wünschen würde, ist, dass es noch stärker verzahnt ist, auch mit einer stärkeren Bildung parteipolitischer Familien auf der europäischen Ebene. Also, dass eine stärkere Rolle dieser Parteienfamilien stattfindet, wo dann eben auch noch die nationalen Blöcke im Europaparlament, aber auch die nationalen Parteien viel stärker sich koordinieren auf der europäischen Ebene in diesen politischen Parteien. Und ich glaube auch, dass man nicht drumherum kommt, das Europaparlament weiter zu stärken. Das heißt, in bestimmten Politikfeldern zu stärken, aber es bedeutet auch aus meiner Sicht auch, ihm ein Initiativrecht zu geben. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch noch, hattest du am Anfang erwähnt, dass es hier jemanden gibt, der auch noch die Seele als Konzept, das Delors eingeführt hat, befürwortet. Ich glaube, dass es trotzdem noch ein drittes Element gibt, nämlich das Element der Seele oder das Element der größeren emotionalen Verbindung. Und wie gesagt, Delors benennt das als die Seele. Also neben der Mehr an Politik brauchen wir schon auch noch ein Mehr an Emotionen.
Ja, wie kann man sich diese Seele denn vorstellen?
Also Delors hat das nie komplett und abschließend definiert, aber er meinte, denke ich, sowas wie gemeinsame Erzählung, gemeinsame Werte und geteilte Identität, die Europäerinnen und Europäer mit der EU verbindet. Und ich glaube, dass die Erzählung heute schon ein Update braucht. Ich glaube, dass wir die Erzählung der Europäischen Union neu erzählen müssten und neu mit Leben füllen müssen. Und weil ich glaube, dass gemeinsame Werte schon auch oder gelebte gemeinsame Werte auch schon eine ideelle Grundlage der Union bilden können und damit auch quasi eine Identitätsstiftung sein können. Aber ich glaube, dass an sich die Gründungserzählung an sich, nämlich Frieden, Wohlstand, Demokratie, weiter Bestand haben und auch weiter relevant sind, dass sie nur in der heutigen Zeit ganz anders von außen unter Beschuss stehen und deshalb quasi neu mit Leben gefüllt werden muss. Aber an sich sind das die drei wichtigen Themen, die auch weiter super relevant sind.
Naja, und es ist ja nicht nur eine Bedrohung von außen, ne, die wir jetzt sehen, sondern auch von innen. Und das ist ja ein bisschen auch das, was ich am Anfang gesagt habe, wozu Yannick und ich den Sommer gearbeitet haben. Also wenn die EU eine Seele hat, die irgendwie auf Werten, auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechten aufbaut, dann droht sie gerade vielleicht auch zu verlieren. Und da geht es nicht nur darum, ob wir uns jetzt gegen Trump und Putin zur Wehr setzen. Also natürlich auch, aber halt auch, wie gehen wir eigentlich zu Hause mit den Werten um? Wie gehen wir mit Wertbrüchen um? Und da wird halt immer Migrationspolitik genannt als Beispiel. Es ist natürlich ein Beispiel, aber Problem ist, glaube ich, schon größer als nur einzelne Politikfelder oder einzelne Mitgliedstaaten wie Ungarn oder die Slowakei. Also wir sehen das ja durch die EU hinweg, ob Verbote von pro-palästinensischen Demonstrationen sind, Ministerpräsidenten, die die Justiz diskreditieren, weil sie die Migrationspolitik blockieren, die Europäische Volkspartei, die EVP, die in Brüssel Kampagnen betreibt gegen NGOs, um sie zu delegitimieren, oder halt EU-Regierung, die eine Neuinterpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention fordern. Also da ist schon ein Muster, das mir ehrlich gesagt extrem Sorgen bereitet. Und ein Muster, wo ich sagen würde, ist das die Seele der EU? Und wenn es die Seele der EU ist, können wir sie aufrechterhalten? Und falls ja, wen braucht es dafür?
Ich sehe da zwei Ebenen. Ich glaube, auf der einen Seite ist es die politische Ebene, die auch politisch, was ich gesagt hatte, mit der politischen Debatte gewonnen werden muss. Und das ist ja auch die Chance dann des politischen Gegners, deutlich zu machen, das ist nicht die EU, die wir wollen. Und das ist vielleicht auch unser politisches Angebot, dann aus der Sicht der jeweiligen Gegenpartei, die EU so zu füllen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass diese Werte nach innen verteidigt werden muss. Und dass es dann auch zu einer Situation kommen kann, wo eine individuelle Regierung in einem Mitgliedstaat oder sogar der Mitgliedstaat vor die Frage gestellt wird, ist das noch dein Europa oder nicht? Und ist das dann vielleicht auch der Zeitpunkt, wo dann diese individuelle Regierung oder der Mitgliedstaat entscheiden muss, ob er noch Teil dieser Europäischen Union ist oder nicht? Also ich würde schon sagen, dass da auch eine Form von Durchsetzung auf jeden Fall nach innen stattfinden muss. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass gerade auch der Vergleich nach außen, wenn wir jetzt Russland, China, Trump uns angucken, uns schon auch bestärkt zu zeigen, was wir nicht sind. Also wo wir doch deutlich anders sind als das, was wir in diesen anderen Teilen der Welt sehen. Und das würde ich schon sagen, dass das verbindet und auch uns deutlich macht, was uns eint in der Art und Weise, wie wir in Europa Politik verstehen und wie wir Demokratie verstehen und wie wir auch Frieden erhalten wollen. Und ich glaube, darüber hinaus kann man dann schon auch überlegen, ob wir nicht etwas engagierter sagen, dass bestimmte Symbole, ich hatte diese Staatsähnlichkeit schon erwähnt, bestimmte Symbole, aber auch bestimmte Rituale, vielleicht auch ein bestimmtes Referenzen zu der gemeinsamen Geschichte etwas stärker forciert auch gelebt werden. Also ich wäre überhaupt nicht, hätte nichts dagegen, dass wir irgendwie ein gemeinsames Feiern am Europatag macht oder dass wir ein europäisches Team bei ausgewählten internationalen Sportwettkämpfen haben. Ich glaube auch, dass Mobilität viel mehr gefördert werden könnte, war Erasmus wirklich für alle breite Teile der Bevölkerung. Ich würde sogar sagen, wenn wir uns wirklich jetzt stärker in so eine sicherheitspolitische Wende begeben und viele der nationalen Gesellschaften wieder sagen, sie müssen Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Warum gestalten wir das nicht europäisch? Warum sagen wir nicht, wenn wir Militärdienst wieder einführen, jeder, der diesen Militärdienst national macht, soll ein Drittel dieses Militärdienst in einem anderen europäischen Land machen und damit irgendwie auch zeigen, dass wir nicht im Rahmen dieser Erhöhung der Sicherheitsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit der Gesellschaften in so nationale Muster verteilen, sondern dass wir das gleich europäisch gestalten.
Ja, das stimme ich dir zu, dass diese Symbolik helfen kann, vielleicht auch da ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Aber die Symbolik muss ja auch mit dem zusammenpassen, was wir leben als europäische Werte und wie sie hochgehalten werden, auch von nationalen Politikern. Und du hast es selbst gesagt, dass da ja vielleicht auch einfach der Mut zu fehlen scheint. Deswegen frage ich mich, wer kann denn diese neue Erzählung erzählen und auch eben diese Symbolik tragen in die Gesellschaft?
Was ich ja gesagt habe, sind es verschiedene Elemente. Das war die Vision, es ist die mehr Politik, es ist mehr Emotionen oder Seele. Aber es ist natürlich irgendwie schon auch die Hoffnung, dass sich daraus eine Mobilisierung entsteht, die auf der einen Seite breiter getragen wird. Ich hatte ja schon bei der Idee mehr Politik oder mehr Europapolitik in der nationalen Bühne auch erwähnt, dass ich da eine Verantwortung von Zivilgesellschaft und auch der Wirtschaft vor allem sehe. Das heißt, ich glaube schon auch, dass es auf breiteren Schultern getragen werden muss, diese Vorstellung, um was geht's eigentlich jetzt hier gerade in Europa. Aber ich glaube schon auch, und das wäre mein Werben im Rahmen der quasi des politischen Wettbewerbs, ich glaube, dass die Bevölkerung schon bereit wäre, von so einer politischen Vision, so einer mutigen politischen Vision auch irgendwie mitgerissen zu werden. Ich glaube, dass viele letztlich Hoffnung und Zuversicht vermissen und dass sie eigentlich wieder quasi offen wären zu auch Politikerinnen und Politiker und wie gesagt auch Zivilgesellschaft oder Industrie, aber bereit sind zu sagen, okay, was sind denn das für politische Angebote, die auch mit einem gewissen quasi Gestaltungsanspruch gehen und sagen, das sind die Probleme und hier wäre quasi die europäische Antwort auf diese Probleme. Und wenn wir würden für diese europäischen und größeren europäischen Antworten auch wirklich eintreten als Politikerinnen und Politiker und dass sich daraus auch ein verstärkender Prozess irgendwie entstehen kann. Also mehr Engagement führt zu mehr Handlung und mehr Handlung auch zu mehr Ergebnissen und diese Ergebnisse führen dann irgendwie auch zu mehr Engagement. Ich will damit nicht sagen, dass die EU die Antwort auf alle Probleme sind. Ich meine, du hast die Europaflagge hinter dir bei mir. Ich habe hier nur Geschichtsbücher und andere Wirtschaftsbücher hinterstehen. Aber ich glaube, dass wir wirklich verschiedene Herausforderungen auch haben, auf denen die EU nicht allein reagieren kann. Aber wir haben mit der EU einen wichtigen Hebel. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man stärker deutlich macht, dass es eben auch eine mutige Vision für die Europapolitik gibt, dass auch mutige Antworten auf die Herausforderungen, die wir europäisch angehen können, dass wir damit auch wieder stärker ein Alternativangebot zu dem Populismus bieten und dass das eine positive Dynamik auslösen kann, die dann auch ein bisschen den Wind aus dem Segel nimmt für die Populisten, weil wir eben sagen, eure nationalen Scheinlösungen sind nicht die Lösungen, die wirklich die Probleme, die wir haben, angehen können, zumindest für den Bereich, wo Europa eine gute Handlungsalternative eben bietet. Und das könnte aus meiner Sicht eventuell auch ideal, hoffentlich auch so eine Reformdynamik auslöst, wo man so ein bisschen, wie gesagt, den Wind aus den Segeln vom Populismus eben rausnimmt und damit irgendwie aus diesem Gefühl, naja, irgendwann kommen die sowieso an die Macht, dieses Gefühl eben etwas Positives entgegensetzt.
Ich stimme dir völlig zu, dass wir wieder eine positive Dynamik brauchen in Europapolitik und auch mehr Optimismus, gerade was die ganzen Veränderungen angeht, die auf uns zukommen. Und Optimismus hast du ja auch immer bei uns am Jack the Law Center sehr verbreitet. Johannes, dieser Podcast ist leider deine allerletzte Amtshandlung als Co-Direktor des Jack the Law Centers. Zum Schluss deswegen vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auch auf deine Zeit bei uns und deine Arbeit bei uns zur Europapolitik. Was ist sie denn oder was wird dir aus diesen 3 Jahren an der Spitze eines europäischen Thinktanks in Berlin am meisten in Erinnerung bleiben? Was hat dich da in der Zeit am meisten geprägt?
Also, was ich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon immer mal ab und an hatte, war schon so das Gefühl, wow, also mein Ausflug in die Think Tank Welt war super spannend, aber ich habe mich dann manchmal schon auch als Amateur gefühlt. Also diese Fragen wie Finanzierung sichern, schnell kommentieren auf sozialen Medien, in die tagespolitische Debatte einsteigen, das war ja schon für mich als Zentralbanker irgendwie auch neu. Und da habe ich auch vielfach euch bewundert, die mit der inhaltlichen Tiefe, wie ihr da schnell reingegangen seid und auch vor allem dem schnellen Tempo, mit dem ihr auch dann kommentiert habt. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, Think Tanking bedeutet Reflexion und gemeinsam diskutieren und gemeinsam auch nachdenken. Und das war die Atmosphäre der Reflexion, die wir eben auch bei uns hatten und die ich immer sehr, sehr geschätzt habe, den Austausch mit euch. Und auch diesen starken Teamgeist, dass wenn wir uns für eine Sache entschieden haben, eine Sache zu machen, dann haben wir auch immer versucht, dass wir das gemeinsam und wirklich gut machen. Und haben auch wirklich spannende Formate gehabt, Formate, die ihr schon entwickelt hattet, die ich auch mit ausfüllen durfte, die Frühstücke des EU2Goes haben mir immer großen Spaß gemacht, den tollen Podcast, den du führst, aber auch deine Live-Kommentierung irgendwie bei der Sorbonne-Rese von Macron. Also viele der Sachen, wo ich das Gefühl habe, wir haben auch irgendwie spannende und neuere Formate immer mal wieder ausprobiert und davon teil zu sein, war gut. Auch fand ich, dass wir es schon geschafft haben, wirklich spannende Leute ans Jacques Delors Center zu holen und auch an die Hertie zu holen und da die europapolitische Debatte in Berlin schon auch mit voranzutreiben. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich gehe mit gemischten Gefühlen, dass ich nicht sagen würde, dass diese Rolle von Think Tanks, dass wir die nicht gut ausgefüllt haben. Das haben wir. Aber was ich versucht habe, deutlich zu machen, ist natürlich schon, dass man, finde ich, größer denken muss und gucken muss, wie man noch eine positive Dynamik auch im Rahmen einer mutigen Vision und eben mehr Politik und auch mehr Emotionen schaffen kann. Aber lass mich trotzdem noch auch erwähnen, was ich finde, was wir am Jacques Delors Center auch, finde ich, gut haben, ist diese Verbindung zu dem Wissenschaftsarm, dass wir wirklich diese Breite von wissenschaftlichen Zeitschriftsartikeln bis hin zu kurzen Kommentaren und Blog-Einträgen eben alles, das gesamte Spektrum abbilden können. Und mein Co-Direktor war ja immer auch ein wichtiger Ansprechpartner, Mark Dawson. Und was wir auch haben, finde ich, was uns auch stark macht, ist diese Verbindung zu den Schwester-Thinktanks, also in Brüssel und in Paris. Und da die Arbeit hat Pascal Lamy koordiniert und die hat ja auch dazu geführt, dass wir mit reingezogen wurden in die Arbeit auch von Enrico Letta zu seinem Bericht. Und insofern finde ich schon, dass wir hier besonders gut aufgestellt sind und hat mir diese Aspekte der Arbeit immer großen Spaß gemacht. Und ich gehe aber auch deshalb mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, dass ich das jetzt an dich tue und an Nils übergebe. Und wir waren schon enge Partner in den letzten Jahren und ihr seid wirklich eine ganz wichtige Säule auch des Teams. Und insofern finde ich es gut, dass ihr jetzt voll die Leitung der Think Tank Arbeit übernimmt. Und für mich ist das so ein Zeichen auf der einen Seite einer Kontinuität, aber auch echt eines ganz wichtigen Generationswechsels, der da stattfindet. Und gleichzeitig bin ich ja nicht komplett aus der Welt. Also ich werde der Europapolitik verbunden bleiben mit meiner Arbeit an der EZB und eure Arbeit verfolgen, indem ich jetzt nicht zuletzt auch eben Mitglied des Advisory Boards des Jacques Delors Centers werde.
Darüber freuen wir uns sehr. Natürlich jetzt auf die nächste Zeit mit dem fantastischen Team, aber auch, dass du weiterhin bei uns verbunden bleibst als Beiratsmitglied. Johannes, du kennst unseren Podcast sehr gut. Du weißt, bevor wir zum Ende kommen, gibt es immer noch die Kategorie drei Fragen, ein Wort. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen, die du bitte mit einem Wort beantwortest zum letzten Mal. Oder vielleicht nicht zum letzten Mal, falls du zurückkommst. Aber die erste Frage ist, was wirst du am meisten an Berlin vermissen?
Die M4.
Ich dachte, du sagst Alexanderplatz. Und bei unseren Zuhörern und Zuhörer, Johannes liebt als einer der wenigen Menschen den Alexanderplatz in Berlin, wo unser Büro ist nämlich.
Und die M4 ist die Verbindungslinie von da, wo ich gewohnt habe, zum Alexanderplatz. Und es war immer die Vorfreude ins Büro. Insofern ein Stück weit ist es noch der Alexanderplatz immer wieder.
Zweite Frage. Wenn du eine Sache in der Europapolitik ändern könntest, jetzt sofort, was wäre es?
Ich glaube, es ist der Mut zu sagen, wir bauen eine Föderation.
Die letzte Frage. Wie sieht die EU aus in 5 Jahren? In einem Wort. Wo steht die EU in 5 Jahren?
Näher an dem, was einen Nationalstaat ausmacht. Mit stärker staatlichen Funktionen, auch in dem Bereich der Verteidigung und Sicherheitspolitik.
Super. Vielen, vielen Dank, Johannes. dass du heute an deinem letzten Tag nochmal die großen Fragen der Zukunft der EU mit mir diskutiert hast.
Ja, und ich wollte mich auch wirklich nochmal ganz herzlich bei dir, auch bei Moritz und bei Linda bedanken. Das hat großen Spaß gemacht. Ich war immer sehr gerne hier bei dir im Podcast. Und ich muss sagen, dass es jetzt auch für mich irgendwie so ein Rundumschlag war, den wir hier gemeinsam gemacht haben. Natürlich ist es zum Teil auch leichter und das fühlt sich vertrauter an, über den MFR, also den mehrjährigen Finanzrahmen oder über vielleicht auch die neue Ausrichtung der Bundesregierung in den einzelnen Politikfeldern zu diskutieren. Aber mir war es ein Bedürfnis, so am Ende meiner 3 Jahre vielleicht auch mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen, was mir an Reflexionen in diesem Sommer sehr stark durch den Kopf gegangen ist. Und das ist bestimmt, wie ich gesagt habe, noch nicht komplett durchdacht, ist auch noch keine voll durchkomponierte Strategie. Aber ich glaube, es geht um sehr viel. Und deshalb, glaube ich, ist es notwendig, auch groß zu denken. Und das wollte ich einfach mit euch und mit dir hier teilen. Danke.
Vielen Dank. An unsere Zuhörer und Zuhörer, das war hiermit die 54. Folge des EU-Talk-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Mein Name ist Tonüren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.